Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung Schilddrüsendiagnostik. Schön, dass Sie trotz des schäbigen Wetters hier so zahlreich erschienen sind. Schilddrüsendiagnostik, überhaupt die Schilddrüse, ist eigentlich ein echt geiles Thema, weil es in ganz viele Erkrankungsbereiche reinspielt und jeder kennt wahrscheinlich jemanden, der auch was mit der Schilddrüse hat, weil in Nordrhein-Westfalen 6%, über 6% haben eben halt eine Schilddrüsenunterfunktion. Also eine sehr, sehr häufige Erkrankung und deswegen ist es auch recht wichtig, sich so damit zu beschäftigen, natürlich auch mit der Diagnostik zu beschäftigen. Und Sie haben sicherlich auch schon einiges über die Schilddrüse gehört, physiologisch. Schilddrüse eben entsprechend größte endokrine Drüse bei uns im Körper, am stärksten durchblutet nach der Niere, also besteht aus zwei Lappen und dem Isthmus, diesen Zwischenlappen. Und befindet sich halt unterhalb des Schildknorpels, so hat es eben halt diese Schilddrüse ihren Namen bekommen. Histologisch ist sie eben aufgebaut dadurch, dass eben entsprechend die Thyrozyten ein Koloid umgeben, in dem vor allem Thyroglobulin drin ist. Und dieses Thyroglobulin bildet sozusagen die Hauptkomponente der Schilddrüse. Zusätzlich sehen Sie halt auch ganz viele Blutgefäße, wie ich sagte, schon sehr, sehr stark durchblutet, besonders bei entzündeten Schilddrüsen werden Sie das auch sehen, richtig heiß wird die Schilddrüse und dann zusätzlich noch die C-Zellen der Schilddrüse, kennen Sie die Calcitonin produzieren, wie Sie aus der Physiologie kennen, eben als Gegenspieler von Parathormon und Vitamin D. Wenn Sie sich jetzt anschauen, wenn Sie Jod zu sich nehmen, also Ihr jodiertes Speisesalz aus der Küche oder irgendwie Nahrungsmittel, die viel Jod enthalten, Fisch oder Tangsuppe oder ähnliches, dann wird dieses Jodid eben aktiv eben in den Thyrozyten aufgenommen durch einen Transporter, wird dann durch ein Enzym, die Thyroperoxidase, an das Thyroglobulin rangebunden und wird dann sozusagen ins Koloid gegeben, wo sich sozusagen das vorformierte T3, T4 bildet, was dann halt bei Stimulation wieder zurück durch Endozytose in den Thyrozyten aufgenommen wird und dann halt ins Blutgefäß freigesetzt wird. Also das, was jetzt auch in den letzten Monaten, dass man auch, wenn man irgendwo, was weiß ich, im Saarland wohnt und irgendwie Angst hat vor irgendwelchen brüchigen Atomkraftwerken, dann werden da umsonst eben Jodtabletten ausgegeben. Die haben halt den Sinn, dass eben dieses Jod, dieses Kaliumjodid aufgenommen wird, die Schilddrüse absättigt, sodass eben halt bei einem Reaktorunfall theoretisch eben halt weniger Jodid in die Schilddrüse aufgenommen wird. Das macht auch Sinn, das weiß man aus Tschernobyl, dass dort, wo eben keine Jodtabletten gegeben wurden, deutlich häufiger vor allem Nachfolgeerkrankungen wie eben Schilddrüsenkarzinome aufgetreten sind. Also in Polen hat man zum Beispiel Jodtabletten gegeben, da gab es dann kaum Schilddrüsenkarzinome, deswegen macht man das hier auch. Muss da sicherlich ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn Sie so älter sind, also so wie ich, dann haben viele eine Jodunterversorgung, wenn die mit mal große Mengen Jod bekommen, dann kriegen die so eine jodinduzierte Hyperthyreose und sind dann total sozusagen kribbelig und bis hin eben halt zu Herzrhythmusstörungen und dass sie sozusagen kardial zusammenbrechen. Also was kann passieren? Gibt es auch eine schöne Studie, wo Studenten in Duisburg Thailänder gegangen sind, weil es in der Mensa nicht so richtig gut geschmeckt hat und haben mit mal große Mengen Jod zu sich genommen und die kriegten auch viele hypertriote Zeichen, weil viele der Studenten eben halt auch einen Jodmangelstroma hatten und dann eben halt entsprechend auch autonome Bereiche und dann eben halt so eine jodinduzierte Hypertriose bekommen haben. Was macht dieses Jod? Wir hatten ja gesagt, das Jod bindet sich an das Thyroglobulin. Thyroglobulin ist halt ein Protein, was Aminosäuren hat und hier sehen Sie unschwer, wir haben ja hier auch klinische Chemie, Chemie, da sehen Sie Aminosäuren, Carboxylfunktion, NH2-Gruppe und diese Aromaten werden eben jodiert. Eben zwei- oder dreimal oder viermal, je nachdem haben Sie einmal das T4, was sozusagen vornehmlich gebildet wird und eben entsprechend dann in T3 umgewandelt wird. Das ist sozusagen das Prohormon in das aktivere T3. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich reverses T3 bildet. Das ist halt, dass die Jodierung ist dort etwas anders, wie Sie sehen. Und dieses reverse T3 ist so eine Art Sparmechanismus. Das heißt, bei schwer kranken Patienten, zum Beispiel auf der Intensivstation, werden Sie sowas häufiger sehen, dann macht es nicht Sinn, dass dann halt T3 gebildet wird, weil dann entsprechend dann sie ja katabole Prozesse antriggern, die sie bei so Patienten, die im Endstadium Tumorerkrankungen haben, sicherlich nicht sinnvoll ist. Und da versucht der Körper, das sozusagen so umzuswitchen in reverses T3. Kommen Sie ruhig rein. Also, wie man das so sieht, Schilddrüse produziert vor allem T4 und dann eben in T3 oder RT3, das eben inaktiv ist. Wenn wir im Labor entsprechend Hormone messen, dann möchten wir möglichst natürlich die freien Hormone messen, weil freie Hormone sind die, die aktiv sind. Das versucht man eigentlich in allen Bereichen der Biochemie immer die freien Formen zu messen, weil die eben irgendwo an den Rezeptor binden, was irgendwo an Albumin oder an irgendwie an Protein gebunden ist, kann eben halt nicht wirksam sein. Deswegen versuchen wir auch hier die freien Formen, das FT4 und FT3 zu messen. Und Sie sehen, das sind halt relativ geringe Konzentrationen im Verhältnis zum Gesamt-T3 und Gesamt-T4. Deswegen ist das analytisch auch relativ schwierig, sodass man das auch da ein paar Jahre gebraucht hat, bis man das entwickeln konnte, eben halt Techniken, die freien Formen messen. Sie wissen, dass Schilddrüsenhormone, ich sage ja, auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge wirken. Also da sehen Sie, das gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Also ob das eben Nervenmuskulatur ist, ob das zum Beispiel Haare und Nägel sind. Sie werden sehen, dass Patienten mit Hypothyreose oder Hypertyreose durchaus splissige Haare bekommen zum Beispiel. Hier gibt es ja auch eine Haarsprechstunde, da sieht man häufiger Leute, die dann entsprechend mit einer Fehlfunktion der Schilddrüse dorthin gehen oder auch Eisenstoffwechsel, Zinkmangel, solche Sachen treten natürlich auch auf, aber sowas sieht man häufiger oder unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel, auch da findet man häufig zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion. Also was machen diese Schilddrüsenhormone? Die können halt frei in die Zelle hinein diffundieren, binden an Rezeptoren, bestimmte Proteine, die dann an die DNA binden und dann Proteine entwickeln, zum Beispiel für die fetale Entwicklung. Also es ist so, dass zum Beispiel keine Kaulquappe zum Frosch wird oder kein Hirsch ein Geweih bekommt, wenn er hypothyreot ist. Das ist im gesamten Tierreich und im humanen Bereich ist das so für die Entwicklung des Gehirns und der auch Intelligenzentwicklung braucht man entsprechend Schilddrüsenhormone. Grundumsatzsteigerung, auch das ist natürlich etwas, was klar ist, wenn Sie viele Schilddrüsenhormone haben, ist der Grundumsatz deutlich gesteigert. Häufig in irgendwelchen Zeitschriften heißt es ja, der ist stoffwechselkrank. Meistens meint man eigentlich, der hat einfach zu viel Schilddrüsenhormone, wenn er zum Beispiel eben entsprechend ganz, ganz viel körpereigene Substanz sozusagen abbaut durch entsprechende erhöhte Schilddrüsenhormone. Kardiovaskulär, auch das ist immer dran zu denken, wenn Sie jemanden haben mit Herzrhythmusstörungen, ob Tachykardie, Bradykardie, wie auch immer, sind immer wieder Patienten, die hier hinkommen, die sollen Herzschrittmacher bekommen, sie messen die Schilddrüsenhormone, ist entsprechend hypertyreot oder hypothyreot und Sie sehen dann, der wird eingestellt, braucht keinen Herzschrittmacher mehr. Also Schilddrüsendiagnostik, und das predige ich auch seit 20 Jahren hier oder 25 Jahren, ist wirklich so eine absolute Basisdiagnostik. Und das sollte man, ein TSH-Wert sollte man immer wissen von dem Patienten. Weil das ist wirklich absolute Basisgeschichte. Und man sieht gerade, dass nämlich bei Kindern ist das relativ klar, wenn sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, aber bei älteren Leuten, die sich sehr stark adaptiert haben, sehen sie das häufig nicht. Das sehen sie nur, indem sie es im Labor messen. Sie können auch einem alten Menschen eben auch noch ein richtig erfülltes Leben, die werden dann richtig sozusagen, blühen wieder auf, wenn Sie die Schilddrüse richtig einstellen. gastrointestinale Dinge. Auch das ist immer so, wenn Sie auch noch häufig genug in der Klinik erleben, wenn morgens schon kurz vorm Frühstück Ihnen noch schon die Patienten erzählen, was sie für einen Stuhlgang haben, wie bröckelig oder wie Durchfall oder ähnliche Dinge. Auch so etwas kann eben eine Schilddrüsenfehlfunktion sein. Neuromuskulär, also vor allem so Zittern, Tremor, diese Dinge auch immer daran denken, als auch im Lipidstoffwechsel. Also wenn Sie Patienten haben mit erhöhten Cholesterin, erhöhten Triglyceriden, immer auch an Hypothyreose denken. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo eben Schilddrüse eben eine Rolle spielt. Diesen Regelkreislauf, ich denke, den kennen Sie alle schon, dass sozusagen eben halt der Hypothalamus im TH produziert, was auf die Hypophyse wirkt, wo TSH entsprechend eben die Freisetzung von T3 und T4 aus der Schilddrüse stimuliert und es eben halt diese negative Rückkopplung gibt. Wenn Sie sich sozusagen anschauen, wenn Sie TRH geben als TRH-Test, können Sie nur eigentlich damit herausbekommen, ob Sie sozusagen eine sekundäre Hypothyreose haben, also ob die Erkrankung nicht in der Schilddrüse liegt, sondern in der Hypophyse. Das heißt, bei TRH-Gabe müsste eben halt das TSH ansteigen. Das ist sozusagen die einzige Indikation für den TRH-Test, dass wenn man TRH gibt, muss TSH ansteigen, sonst haben Sie eben eine sekundäre Hypothyreose, eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Bei der primären Hypothyreose haben Sie schon basal erhöhtes TSH, was dann ansteigt. Bei der Hypothyreose ist es eben halt schon niedrig, weil Sie eben diese negative Rückkopplung des TSH haben durch die freien Hormone. Es gibt irre viele verschiedene Schilddrüsenerkrankungen. Sicherlich das wichtigste und häufigste ist erstmal das Jodmangelstroma. Wenn man hier sich sozusagen hier den alten Pulsschlag hier aus dem Uniklinikum Münster anschaut, der sah früher noch ein bisschen gammeliger aus, ein bisschen so älter sozusagen, heute ist er so auf Hochglanz. Da sehen Sie, hat man hier Berufstätige untersucht, also 500 Mitarbeiter hat man untersucht und man hat also nicht Patienten, sondern Mitarbeiter und hat eben bei jedem sechsten Teilnehmer eine vergrößerte Schilddrüse gefunden, also ein Kropf oder Struma. Knoten wurden bei jedem dritten gefunden, bei jedem zehnten Mitarbeiter stellt die Untersuchungsteam eben Schilddrüse mit Knoten fest, also vergrößerte Schilddrüse mit Knoten. Also sehen Sie, wie häufig auch in einem völlig Normalkollektiv sozusagen der Mitarbeiter Schilddrüsenerkrankungen sind. Und das zeigt sich auch in vielen Studien oder wenn Sie hier das Deutsche Ärzteblatt sehen, jeder zweite Niedersachse zum Beispiel hat Jodmangel, natürlich nicht nur in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen ist das genauso. Und auch entsprechend sieht man, dass auch die Jodversorgung immer noch eben verbessert werden kann. Also sehen Sie, das sind noch nicht mal so ganz alte Studien. Was hat man für eine tägliche Jodaufnahme? Etwa so 120 bis 150 Mikrogramm. Und man sieht eben halt, dass das bei den meisten nicht ausreicht, also bei Erwachsenen eben so 200 Mikrogramm. Also man ist immer sozusagen in einem Joddefizit. Und wenn Sie sich zum Beispiel schwangere und stillende Mütter anschauen, sieht man eben halt, dass die auch da deutlich drunter liegen. Also da sagt man so ungefähr 250 Mikrogramm, sodass eben auch bei Schwangeren heutzutage die Empfehlung da ist, eben die mit Jod zu substituieren. Und man sieht eben halt, dass 90% aller Schilddrüsenerkrankungen eben das Eutriote, also mit keiner Veränderung der Schilddrüsenhormone einhergehende Strom sind und gehört damit so zur häufigsten endokrinen Erkrankung. Wenn man sich das so anguckt, das Jodmangelstroma, hier zum Beispiel eine Patientin aus München, die vor ein paar Jahren eben halt mit so einem Jodmangelstroma in die Klinik kam. Und das können Sie natürlich nicht mehr mit Jod substituieren und rückgängig machen, sondern das muss natürlich operativ verkleinert werden. Und da sehen Sie eben entsprechend, wie normalerweise ist eben halt so ein normales Struma vielleicht 100 Gramm groß, das ist schon relativ groß sozusagen, und wenn Sie das hier sehen, 5 Kilo, also wie stark sich sozusagen die Schilddrüse vergrößern kann. Woher kommt das? Das liegt daran, dass eben halt der Jodmangel zu bestimmten Stimulationen bestimmter Wachstumsfaktoren führt, die dann eben halt zu Zellhyperplasie führen, beziehungsweise eben halt der Hormonmangel zu TSH-Ausschüttung führt, und TSH ist ein Wachstumsstimulanz, also zur Zellhypertrophie. Das kann man eben mit Thyroxingabe, also T4-Gabe und Jodgabe entsprechend, beides kann man das sozusagen regulieren. Was ist die Basisdiagnostik? Auf jeden Fall ist die Basisdiagnostik TSH. Also TSH ist der absolute Screening-Test. Jeder sollte sozusagen seinen TSH-Wert kennen. Also den haben sie im Prinzip bei normale Werte eben bei der Euthyreose. Auch da ist man immer, was so die Referenzbereiche betrifft, ist das eine ständige Diskussion, wo liegen die da? Da wird man sicherlich auch noch weiter darüber diskutieren, ob das die optimalen Referenzbereiche sind. Sonografie ist auch etwas, was man immer macht, um vor allem die Schilddrüse zu schauen, wie groß sie ist oder eben halt, ob sie Knoten aufweist. Und wenn auffällig ist, dann wird eben halt die freien Hormone gemacht. Es wird eine Scintigraphie gemacht bei kalten Knoten, die halt radioaktives Jod nicht speichern. Die sind im Karzinom verdächtig. Und beziehungsweise Calcitonin bei echoarmen Knoten wird entsprechend auch empfohlen. Wenn man jetzt ein euthyreotisches Struma hat, was relativ viele auch hier haben, also man braucht sich nur die Hälse anschauen, sieht man den einen oder anderen, der ein euthyreotisches Struma hat. Und vor allem sind das die Leute, die meistens keine engen Kragen mehr haben wollen oder keine Schals mehr gerne tragen, sozusagen weil das alles irgendwie eng wird. Das sehen Sie zum Beispiel auch, wird jetzt auch wieder modern, dass man so Halsbändchen trägt. Früher wurden die vor allem vererbt, weil die Oma dann immer wusste, wenn das Halsband nicht mehr passte, ist die Tochter schwanger, weil nämlich auch dort in der Schwangerschaft entsprechend das Halsumfang deutlich wächst, sodass eben dann nicht mehr dieses Halsband getragen werden kann. Also das wusste man damals schon. Und weil eben Jodmangel da ist und auch bestimmt aufgrund von Hormonen, die Halsdicke anschwellt. Ja, und was haben Sie hier entsprechend bei, wenn Sie euthyreotische Struma haben, dann sollte man eben schauen, vergrößert sich das, man soll eben entsprechend Medikamente geben. Meistens am Anfang bei jüngeren Patienten wird man mit Jodit anfangen, sonst wird man auch bei älteren Patienten mit Schilddrüsenhormonen substituieren oder beides geben. Wichtig ist, dass beim euthyroiden Struma ein niedrig normales TSH angestrebt wird, weil das TSH halt ein Wachstumsstimulanz ist, deswegen im niedrig normalen Bereich und normales FT3, FT4. Das sind sozusagen die Richtlinien, wie man Leute einstellen soll mit euthyroidem Struma. Natürlich Kontrolle des Halsumfangs. Und wenn man sich dann im Internet anschaut oder auch in Studien sieht, dann haben 40% der Patienten unter Therapie zu niedrige TSH-Werte. Sie werden das sehen, dass das Internet voll ist mit Patienten, die nachts Halluzis haben und nicht schlafen können, Herzrhythmusstörungen haben, weil sie einfach zu viel Schilddrüsenhormone bekommen. Also das können Sie mal googeln, dann werden Sie sehen, wie viel Leidtragen das gibt. Die Symptomatik ist ähnlich, als wenn Sie eben halt vom Schlafen gehen, 3 Kannen Kaffee trinken oder Espresso. Auch dann können Sie nicht schlafen, kriegen als Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Halluzis, solche Dinge können dann auftreten. So, wenn Sie jetzt, das Dumme ist vor allem erstmal ist das Euthyroid-Mangelstruma, solange es nicht so groß ist wie bei dieser einen Frau, natürlich erstmal nicht so problematisch. Das Dumme ist nur eben halt, je länger so ein Euthyroid-Mangelstruma besteht, desto höher ist die Gefahr, dass Bereiche sich, dass sie autonom werden. Also Sie sehen so, wenn Sie 3/4 der Patienten mit Jodmangelstruma, die so alt sind wie meine Wenigkeit, dann werden Sie sehen, dass die alle eine Hyperthyreose bekommen, eine funktionelle Autonomie, weil eben entsprechend autonome Bereiche sich bilden. Diese Hyperthyreose ist vor allem am häufigsten ist das autonome Adenom. Und dann kommt eben der Morbus Basedow, der durch Antikörper nachgewiesen werden kann. Und als dritthäufigste ist die hyperthyreoide Phase einer Thyroiditis. Also wenn das Schilddrüsengewebe durch Entzündungen geschädigt wird, werden diese Schilddrüsenhormone freigesetzt. Und dann gibt es eben noch seltenere Formen wie Karzinome, Hypophysen-Vorderlappen-Adenome, immer häufiger auch exogene Zufuhr von Thyroxin. Also dass Leute sich sozusagen dopen mit T4 oder abnehmen wollen damit. Also es gibt auch Sportreportern, die sich da schon geoutet haben, dass sie eben vorher immer Schilddrüsenhormone nehmen, damit sie so richtig aufgekratzt sind und so ein Spiel entsprechend so richtig kommentieren können. Auch da wird es gerne genommen. Also T4 kann man überall im Internet irgendwie bestellen und man sieht immer wieder auch in vielen merkwürdigen Zubereitungen zum Abnehmen und ähnliches ist einfach T4 zugemischt, weil das billig wie fauler Fisch ist und deswegen können Sie es halt überall irgendwie dazu packen, auch bei irgendwelchen komischen Heilpflanzen-Tees und solche Dinge haben wir das alles schon gehabt, einfach T4 da, um eben halt eine Abnahme und die Leute fühlen sich in der Regel dann besser, wenn sie eben müde sind, weil sie sozusagen wie beim Kaffee eben halt dann stimuliert werden. Schilddrüsenhormonresistenz, eben halt, wenn der Rückkopplungsmechanismus an der Hypophyse nicht mehr funktioniert. Die TSH-Rezeptormutationen, die dazu führen, dass der TSH-Rezeptor stimuliert ist, beziehungsweise Trophoblastenerkrankungen. Warum machen die eine Hypertrichose? Das liegt einfach daran, dass das Beta-HCG gleiche Kette hat wie das TSH und deswegen auch den TSH-Rezeptor stimulieren kann. Hier nochmal die TRAX, die TSH-Rezeptor-Autoantikörper, die eben die Schilddrüse stimulieren, sodass sie eben halt einen Morbus Basedow bekommen mit dem Exophthalmus, also mit diesen Glubschis, die dann entsprechend dadurch entstehen, dass Zellen hinter den Augen proliferieren und den Augapfel nach vorne drücken, sodass die Patienten häufig Sehprobleme bekommen, Doppelbilder und ähnliches. Tachykardien, Gewichtsverlust, klassisch eben halt bei der Hypertrichose, als eben auch der typische Tremor. Was auch noch auftreten kann, sind so Myxödeme, also wo bestimmte Glykoproteine sich einlagern und die sich prall elastisch sind, sondern wenn Sie da drauf drücken, haben Sie dann sozusagen Ihren Fingerabdruck auf diesem Ödem, hinterlassen Sie da sozusagen, oder auch wie zum Beispiel Akropathie, also diese Froschfinger oder ähnliche Dinge. Also viele Symptome, die beim Morbus Basedow auftreten können. Wir messen diese TSH-Rezeptor-Antikörper, die eben halt pathophysiologisch eben halt den Morbus Basedow auslösen, findet man sie auch bei mehr als 98% der Patienten. Also ist einfach fast ein Test, der 100% sozusagen einfach den Morbus Basedow findet. Also es ist wirklich ein Autoantikörper, den man gut messen kann und der eigentlich immer positiv ist, wenn der Patient jetzt nicht super immunsupprimiert ist oder ähnliche Dinge hat, was sozusagen den letzten Rest 1% macht. So, was haben wir, wenn wir TSH erniedrigt haben, sollte man immer auch das T3, T4 beides bestimmen, weil es auch isolierte FT3, FT4 Hypertrichosen gibt. Also immer beides bestimmen, das machen wir auch schon jetzt automatisch, wenn Sie bei uns TSH anfordern und das TSH ist erhöht oder erniedrigt, dann messen wir automatisch in der Stufendiagnostik T3, T4, einfach damit Sie es nicht nochmal anfordern müssen oder nochmal abnehmen müssen, damit es nicht irgendwie zu einer Verzögerung der Diagnostik kommt. Es gibt natürlich auch so exotische Konstellationen, die aber glücklicherweise selten sind, die häufig die Leute ein bisschen durcheinander bringen. Zum Beispiel beim Extremjodmangel versucht der Körper nur FT3 zum Beispiel zu produzieren, ist Euthyreoid sozusagen. Das TSH ist auch normal. Also wenn TSH normal ist, können Sie eigentlich zu fast 100% sagen, mit der Schilddrüse ist nichts. Und dann gibt es eben die zentrale Hypertrichose, also auch wieder bei der Hypophyse. Wenn beides erhöht ist, sowohl TSH als auch die freien Hormone, dann spricht das für eben Hypophysenadenom. Ist beides erniedrigt, für eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Und sonst ist es immer gegenläufig. Eine Sache, die man sich merken sollte, einfach weil es auch relativ häufig auftaucht, wenn Sie TSH als Screening-Parameter nehmen, dann müssen Sie wissen, dass auch TSH Einflussgrößen unterliegen. Zum Beispiel, dass Sie durch Schlafentzug, das passiert bei Studenten relativ häufig, dass Sie Schlafentzug haben. Das sehe ich immer wieder, wenn die dann bei uns Blut abnehmen und Sie haben dann irgendwie gerade Klausurphase oder ähnliche Dinge, dann sind die teilweise, ist das TSH, geht wirklich in den pathologischen Bereich. Oder ich hatte auch schon mal zwei Studentinnen, die so zwei Nächte durchgetanzt haben, weil sie irgendwie eben direkt nach der Klausurphase waren, obwohl alles bestanden hatten, da war das TSH wirklich doppelt so hoch, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen Schlafentzug ist etwas, was man durchaus fragen kann. Wenn der Patient schon so müde aussieht, hat irgendwie Schlafstörungen, geht das TSH hoch. Genauso ist etwas, was Fasten, also wenn Sie, es gibt immer noch Leute, die sowas Komisches machen wie Fasten. Also die hungern und dann entsprechend können sie ihr TSH können sie ungefähr um die Hälfte herunterhungern, wie das bei vielen Proteinen der Fall ist. Also auch da, wenn Sie jemanden haben, der so über Wochen da irgendwie vielleicht eine Fastendiät macht, auch dann verändert sich das TSH. Das heißt also, wenn TSH so grenzwertig ist, immer auch ein zweites Mal messen. Das macht schon irgendwie Sinn. Also Sie werden sehen, Sie haben noch viele andere Dinge, die den TSH-Wert beeinflussen können, aber das sind so zwei Sachen, die in der Praxis relativ häufig vorkommen und die alle kann man sich sowieso nicht merken. So, dann gibt es eben den Fall der latenten Hyperthyreose. Das heißt, latent oder subklinisch, das heißt ja eigentlich, subklinisch heißt, man kann es nicht irgendwie sehen, der Patient hat eigentlich nichts, aber er hat veränderte Schilddrüsenhormonwerte. Also TSH ist erniedrigt bei der Hyperthyreose, aber die Schilddrüsenhormone sind noch normal, nennt man latente Hyperthyreose. Und wenn man sich das in Studien anschaut und die Patienten dann wirklich so genauer untersucht, sieht man, dass auch Patienten mit so einer Symptomatik, wenn das mehrfach gemessen worden ist, doch häufiger Dinge haben wie Angststörungen, Nervosität, mehr Schwitzen, Schlafstörungen haben oder zum Beispiel, was hier blau an, das ist relativ neu noch, Häufigkeit an Vorhofflimmern, Erektionsstörungen, solche Dinge tauchen häufiger auf. Das heißt also, dass wenn jemand so eine latente Hyperthyreose hat, ist es auch wichtig, dass man eben jodhaltige Medikamente oder Kontrastmittel nicht gibt, weil dann häufig aus einer latenten Hyperthyreose eine manifeste wird, weil er autonome Bereiche hat, kriegt dann extrem viel Jod und produziert dann eben ganz viele Schilddrüsenhormone. Also wichtig auch da bei der Hyperthyreose zur Verlaufskontrolle, das ist die Ausnahme, sonst nimmt man immer TSH, nimmt man hier FT3, FT4, weil das TSH eben bei schwerer Hyperthyreose eben eher noch mehrere Monate erniedrigt sein kann. Also TSH reagiert auf Therapien relativ schlecht, langsam. Und deswegen immer auch entsprechend sozusagen hier bei der Hyperthyreose die freien Hormone messen. Man sieht in Studien, dass auch diese latenten Überfunktionen im Alter, zum Beispiel die Lebensdauer deutlich verkürzt, also hier um 41% bei Patienten mit leichter Überfunktion oder auch das Schlaganfallrisiko entsprechend erhöht. Auch das zeigen Studien hier 2010 zum Beispiel. Also die Schilddrüse gut eingestellt zu haben, macht sicherlich Sinn. Wo genau die Leute liegen sollen, also auch hier ist noch eine relativ neue Studie aus Rotterdam, die eben halt zeigt, dass eben Hormonwerte eben auch genau eingestellt werden muss, weil sie sonst eben halt eine deutlich geringere Lebenserwartung haben. Also deswegen auch bei älteren Leuten, weil man das häufig sieht, dass viele Hausärzte das gar nicht mehr machen, so nach dem Motto, ach, bei dem alten Patienten ist es irgendwie nicht so wichtig sozusagen. Auch da, Schilddrüsenerkrankungen sind im Alter sehr, sehr häufig. Bei der Hypothyreose brauchen Sie eigentlich nur zwei Dinge wissen. Entweder ist es die Autoimmunthyreoiditis Hashimoto, die eben häufig ist, oder wichtig auch noch die neugeborene Hypothyreose. Also hier zum Beispiel klassisch eine Krankenschwester, die eben eine Hypothyreose hatte, die müde war, 10 Stunden Schlaf sozusagen pro Tag braucht, hätte ich auch manchmal gerne, adynamisch, schnelle Erschöpfung, trockene Haut, raue Stimme, was ganz klassisch sozusagen, und man hat sie dann untersucht, hatte eine Bradykardie, einen niedrigen Blutdruck, Lipide waren erhöht, auch das hatte ich eben schon gesagt, TSH erhöht, T3, T4 nicht, also klassisch manifeste Hypothyreose. Und diese Patientin wurde behandelt und nach 2 Monaten konnte sie wieder auch ganz normal ihren Job aufnehmen. Also das ist wirklich wie eine Neugeburt, wenn sie sozusagen mit mal Schilddrüsenhormone bekommen, vor allem bei so schwerer, die hatte eine relativ schwere Hypothyreose, die nicht erkannt worden war, obwohl sie bei mehreren Hausärzten war. Und das ist etwas, wo Sie schon im Visus sehen, dass die Patient sich schon total verändert. Da brauchen Sie keine irgendwie noch abzunehmen oder ähnliche Dinge, sondern die Patienten sind viel lebensfroher, sie sind, nehmen wirklich auch viel aktiver und entsprechend auch, ich sag so vom Visus sehen Sie schon, dass sie deutlich auch attraktiver wird sozusagen. Gut, Hautsymptome der Hypothyreose im Alter, eben schon gesagt, im Alter ist eben Altershypothyreose oligosymptomatisch und viele Dinge, die man dem Alter zuschreibt, zum Beispiel so, wenn Sie sich so eine ältere Oma irgendwie vorstellen, also die so ein bisschen taub ist, manchmal ein bisschen schwindelig ist, zum Beispiel Kälteempfindlichkeit, im Sommer laufen die mit dickem Mantel rum, da sehen Sie ganz, ganz häufig solche Sachen, ja. Oder vielleicht auch noch ein bisschen heiser sind, die so krächzen so. Das ist klassisch eine Symptome für eine Hypothyreose. Und viele sagen, naja, ist halt alt, deswegen kann sie nicht so gut hören, deswegen kann sie, hat sie immer ein bisschen Kälteempfindlichkeit. Deswegen auch da immer an Schilddrüse denken. Und natürlich eben halt bei den Kindern, Kinder, wo die Mutter einen Jodmangel hat, kommt das Kind auch mit Jodmangel auf die Welt. Kriegen auch mit richtig vergrößerter Schilddrüse, deswegen Jodmangel, weltweit häufigste Ursache für geistige Retardierung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man in der Schwangerschaft auch entsprechend sich mit Jod gut versorgt, ob nun durch Tabletten oder durch entsprechende Ernährung. Was machen wir bei den Kiddies? Da wird im Fersenblut abgenommen. Naja, weil man da gut rankommt, kann man so an der Seitenferse eben Blut abnehmen. Ist relativ schmerzhaft für die Kinder, aber die können sich ja nicht wehren. Und also wenn sie sich selber mal aus der Ferse Blut abnehmen, das ist schon nicht so ohne, muss man sagen. Und nur das ist eben halt relativ einfach, hoch reinstechen und auf diese Karten drauf zu geben. Und sollte eigentlich so am dritten Lebenstag gemacht werden, dieser TSH-Test, so steht es in den Richtlinien. Nur viele Frauen sind überhaupt nicht 3 Tage mehr im Krankenhaus. Deswegen können sie das auch schon natürlich am ersten Tag auch schon machen. Und es gibt so einen schönen Satz, plakativ, aus dem Herold, den Sie sicherlich auch kennen. 3 Wochen zu spät erkannt, eine Hypothyreose, der Patient kann kein Abitur mehr machen, weil die Hirnschäden irreversibel sind. Das heißt nicht, dass man auch ohne Abitur natürlich glücklich sein kann, aber es wichtig ist eben halt, dass man möglichst frühzeitig die Hypothyreose erkennt, also gerade Kinder, die so Kinder sind, die man sich so wünscht, die immer schlafen, die nicht schreien und nie essen wollen, die sollten sie immer auf Hypothyreose auf jeden Fall untersuchen. Hier sieht man zum Beispiel auch ganz klassisch ein Kind, was eben halt eine Hypothyreose hat mit den Entwicklungsstörungen und hier zum Beispiel ein 10-jähriges unbehandeltes Kind. Da glaubt man immer so, das ist irgendwas Altes, Exotisches und Sie werden sehen in der Kinderklinik, noch im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel so ein Kind, was 5 Jahre alt war, wo die Hypothyreose nicht erkannt worden ist, obwohl es bei mehreren Hausärzten, sogar bei 2 Endokrinologen war. Und das ist schon ein echtes Verbrechen, muss man sagen. Also da sieht man immer so, dass viele Dinge einfach dann doch nicht so klar ist, wo Sie lernen das alles toll. Aber es ist so, schwierig ist es manchmal, dass man das Wissen auch aufrechterhält. Und sie werden und dann rufen sie auf der Station an und sagen, wie kann das sein, dass ein 6-jähriges Kind solche TSH-Werte hat? Und dann sagt ihnen die Schwester, ja, das habe ich mich auch gefragt. So, ich habe sofort gesehen, dass das eine Hypothyreose ist, eine unbehandelte. Und das Traurige ist eben halt, dass es die Ärzte außen eben nicht erkannt haben. Also es gibt es immer leider noch, dass sowas eben viel zu spät erkannt wird. Was kann man bei der Hypothyreose messen? Man kann eben entsprechend Schilddrüsenantikörper messen, die dann eben bei der Hypothyreose, bei Hashimoto-Thyreoiditis eben halt auch mit dem Alter deutlich ansteigen. Sie werden sehen, also Schilddrüsenantikörper wie die TPO-Antikörper oder die TG-Antikörper, sehen Sie hier, wenn Sie bei 60 Jahre alten Frauen schauen, haben ungefähr 12-15%, die diese Schilddrüsenantikörper, also die sind sehr, sehr häufig. Und wenn Sie diese Antikörper messen, dann, und die sind positiv, dann sehen Sie hier zu 100% oder von mir aus auch 90% haben Sie den bekannten Hashimoto, die Hashimoto-Thyreoiditis, die eben bei diesen Erkrankungen auftritt, bei diesen Antikörpern auftritt. Also Anti-TPO-Thyreoperoxidase und Anti-TG-Thyroglobulin. Bei der Hypothyreose, latenten subklinischen Hypothyreose, ist TSH erhöht und T3, T4 normal. Das ist ziemlich häufig, latente oder manifeste Hypothyreosen. Ich hatte Ihnen gesagt, über 6% in der Bevölkerung hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie bei älteren Patienten sich das angucken, geht das bis 26% hoch. Das heißt, jeder vierte, vor allem Frauen, haben jeder vierte Frau, wenn sie ihre Mutter untersuchen sozusagen, hat eben eine Hypothyreose, ob latent oder manifest Hypothyreose. Das ist verdammt viel und da muss man einfach dran denken. Und deswegen viele ältere Frauen, auch da sieht man das immer wieder, dann wird, die nehmen dann an Gewicht zu und Müdigkeit und dann sagt der Arzt, naja, das liegt daran, Menopause und ähnliche Dinge und die Schilddrüse wird häufig nicht dran gedacht. Und wenn diese Patienten dann substituiert werden, können sie wieder völlig normal am Leben teilnehmen. Diese latente Hypothyreose weiß man aus Studien, dass eben halt auch ein erhöhtes Atherosklerose-Risiko vorliegt, Gedächtnisstörungen zum Beispiel auftreten und andere Dinge wie depressive Störungen, Schwäche, Müdigkeit auftreten. Das Dumme ist halt auch, dass die latente Hypothyreose sehr, sehr schleichend ist und die Leute das manchmal gar nicht so richtig mitbekommen. Dass es über Jahre geht und die dann so irgendwie denken, naja gut, ich werde halt alt, ich kann nicht mehr so richtig. Und das ist dann ihre Aufgabe, weil das kann man so schön durchs Labor eben herausbekommen, eben dass dort eine Hypothyreose oder eine latente Hypothyreose vorliegt. Die Indikation zur Therapie, da ist man sich nicht so richtig drüber einig, also da streitet man sich also hier im ganzen Land. Es gibt sichere Indikationen, die veröffentlicht worden sind, auch zum Beispiel im Deutschen Ärzteblatt, wenn das TSH zum Beispiel so größer 10 ist oder andere Dinge auftreten wie unerfüllten Kinderwunsch, dann wird zum Beispiel substituiert. Aber und da sollte man vor allem eben halt das TSH im Normalbereich haben, Wohlbefinden des Patienten, man substituiert, wie Sie wissen, eben halt mit LT4, LT-Rheox. Es ist, wie ich Ihnen sagte, wie ob therapiert wird, ist etwas, was worüber eben halt diskutiert wird. Und hier haben wir zum Beispiel aus dem September ist das, glaube ich, gewesen, wo haben wir hier, 2017 auf jeden Fall, ich glaube September, war auch im Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel eben die Datenlage relevanter klinischer Endpunkte bei so einer Substitutionstherapie, bei der latenten Hypothyreose ist eben individuell und unter vorsichtigen Nutzen-Risiko-Abwägung über die Notwendigkeit einer Therapie den Patienten zu beraten. Also das ist etwas, was wirklich auch eben individuell diskutiert werden muss. Bei der Schwangerschaftshypothyreose, da ist etwas, was sicherlich, wo man sich in den letzten Jahren eigentlich einig geworden ist. Man hat eben entsprechend einen Patienten, also die Patienten kann man nicht sagen, die Schwangeren, haben eben einen erhöhten Jodbedarf, hatte ich Ihnen eben schon gesagt, deswegen werden die auch in der Regel substituiert. Also der Bedarf an Schilddrüsenhormonen und Jod steigt halt bei den Schwangeren und die haben in der Bei Schwangerschaftshormonen haben die halt ein hohes Beta-HCG. Das hohe Beta-HCG, hatten wir eben schon gesagt, das wirkt so ähnlich wie das TSH. Und das heißt, es kann sein, dass das Beta-HCG sozusagen die Hypothyreose, eben das hohe TSH, sozusagen nach unten drückt. Das heißt also, wenn Sie eine Hypothyreose haben und werden dann schwanger, wird das TSH sozusagen in den Normalbereich heruntergedrückt. Sodass man sich dann gesagt hat, dass die TSH-Zielbereiche bei Schwangeren im unteren Normalbereich liegen sollen, also von 0,3 bis 2,5, damit man keine Hypothyreose übersieht. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Also ob man jetzt Schwangerschaft ist ja keine Erkrankung und sollte sicherlich auch nicht endokrinologisch so viel drin rumexperimentieren, aber wenn jemand zum Beispiel eben halt auch eine Hypothyreose entwickelt während der Schwangerschaft, ist sie sicherlich auch therapiebedürftig und deswegen hat man sich geeinigt, dass man da im unteren Normalbereich liegen sollte, damit man keine Hypothyreose, Schwangerschaftshypothyreose übersieht. Hier nochmal die Empfehlung aus dem Deutschen Ärzteblatt, auch noch nicht so alt hier, alle schwangeren und stillenden Mütter sollen eine Jodsupplementation mit 150 bis 200 Mikrogramm, wird das empfohlen. kurz noch auf die Schilddrüsenkarzinome eingehen. Schilddrüsenkarzinome gibt es eben halt viele, viele verschiedene. Papilläres Schilddrüsenkarzinom oder medulläres Schilddrüsenkarzinom und so weiter, die häufig auch erst sozusagen zufällig entdeckt werden, weil der Patient irgendwie sich beim Rasieren schneidet, weil er da irgendwie einen Knubbel hat zum Beispiel. Und man hat in den letzten Jahren, macht man auch immer mehr molekulare Diagnostik, um auch diese strenge Differenzierung noch zu untergliedern, weil man zum Beispiel bei den papillären Schilddrüsenkarzinomen auch Formen gefunden hat, die so langsam wachsen, die nicht aggressiv wachsen. Das kann man molekulargenetisch sozusagen feststellen, sodass sie dann eigentlich gar nicht mehr therapiert werden müssen. So ähnlich wie beim Prostatakarzinom, was eben halt bei einem 90-Jährigen stirbt, der häufig an irgendeinem anderen Karzinom, also an irgendwas anderem als an seinem Karzinom, weil das Prostatakarzinom im Mittel eben 10 Jahre braucht, um den Patienten umzubringen. Wir benutzen bei Schilddrüsenkarzinom das TG, das Thyroglobulin, als Tumormarker. Das heißt, man schaut sich, wenn Verdacht ist auf ein Schilddrüsenkarzinom, wird in der Regel eben die gesamte Schilddrüse entfernt. Das heißt, normalerweise muss das TG dann unterhalb des Nachweisbereichs sein. Ist es erhöht, spricht das eben auf Restgewebe, beziehungsweise eben halt bei, wenn es sehr stark erhöht, auf Metastasen. Also ein Wiederanstieg des TG-Spiegels als Tumormarker nach Radikaloperation eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms, die undifferenzierten bilden das TG nicht, spricht für Tumorrezidiv oder Metastasen. Was man auch zusätzlich machen kann beim sogenannten C-Zellkarzinom, kann man Stimulationsteste machen mit Pentagastrin und Omeprazol oder Calcium. Und bei Tumoren ist es eigentlich immer so in der Endokrinologie, wenn man sie stimuliert, produzieren sie extrem viel des entsprechenden Hormons. Versucht man sie zu inhibieren, lassen die sich nicht inhibieren. Es gibt viele Stimulationsteste, viele Inhibitionsteste, aber das ist so eine grundlegende Geschichte. Und wenn Sie eben hier eine starke Ausschüttung vom Calcitonin haben nach Stimulation, dann spricht das eben halt für ein medulläres Schilddrüsenkarzinom. Medulläre Schilddrüsenkarzinome sind relativ seltene Karzinome, die die häufig auch zum Beispiel zusammen mit anderen endokrinen Neoplasien vererbt werden, wie das MEN2, wo sie nicht nur Schilddrüsenkarzinome haben, sondern auch Nebenschilddrüse oder das sogenannte Phäochromozytom. Man weiß heutzutage eben halt, wo die Mutation, wo die sozusagen beheimatet ist, im sogenannten RET-Onkogen auf Chromosom 10. Und wenn Sie dort bestimmte Mutationen finden, dann wird bei diesen familiären, medullären Schilddrüsenkarzinomen eben prophylaktisch im Vorschulalter die Schilddrüse entfernt. Hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung, wie der Verlauf der Schilddrüsendiagnostik ist. Also in der Regel erstmal die Anamnese, das ist sowieso immer das Wichtigste. Und dann versucht man die Anamnese mit TSH zu bestätigen. Ist das TSH pathologisch, werden die freien Hormone gemacht und dann die Antikörper und dann folgen parallel eben Sonographie dazu. Wenn die pathologisch ist, zum Beispiel eben kalte Knoten, wird eine Sinti gemacht und dann daraus eben halt eine Zytologie beziehungsweise eben die Tumormarker Thyroglobulin und Calcitonin für differenzierte Schilddrüsenkarzinome oder für das C-Zellkarzinom. Das ist eben halt die Sintigraphie, da einfach, was ich eben schon sagte, kalter Knoten, sonografisch echoarm, ist karzinomverdächtig, sollte dann mit Feinnadelpunktion abgeklärt werden. So, einmal nochmal die Zusammenfassung. Wann sollte man immer TSH messen? TSH sollte man eigentlich immer messen, sozusagen nicht, um das laborreich zu machen, sondern weil es wirklich eben so eine häufige Problematik ist in der Bevölkerung. Vor allem bei Neugeborenen hatten wir gesagt, eben wenn, je früher, desto besser, also 3 Wochen zu spät erkannt, kein Abitur mehr, als plakative Erinnerung. Arrhythmien, also alle Arten von Arrhythmien, Bradykardie, Tachykardie, Arrhythmie, immer auch an Schilddrüse denken. Psychiatrische Erkrankungen, vor allem Depressionen, Angstzustände, solche Dinge auch da, nicht gleich irgendwelche Neuroleptika, irgendwie gleich Benzodiazepine reinhauen, sondern auch mal Schilddrüse sich anzuschauen. Infertilität und Schwangerschaft, also unerfüllten Kinderwunsch. Hier nebenan ist ja auch hier das Kinderwunschzentrum, das nicht zu Weihnachten sozusagen die Kinder, wo sich die Kinder was wünschen dürfen, sondern wo eben Eltern sich Kinder wünschen dürfen. Das ist etwas, wo eben halt auch sehr häufig eben Schilddrüsenerkrankungen bei den Frauen, Unterfunktionen festgestellt werden. Bei Männern sind es auch Hodentumore und ähnliche Dinge, die dazu führen, dass unerfüllter Kinderwunsch da ist. Also auch solche Dinge abchecken sozusagen. Beim Lipidstoffwechsel hatten wir schon gesagt und eben halt bei der Klinik bei Hyper- und Hypertriosezeichen, die Sie alle kennen sozusagen, und vor Kontrastmittelgabe. Also Kontrastmittel sind immer stark jodhaltig. Und wenn Sie eben entsprechend Jod geben, können Sie den Patienten, der eine Hypertriose kann aus diesem Jod eben ganz, ganz viel Schilddrüsenhormone produzieren und Sie kriegen ihn in eine thyrotoxische Krise und bringen den um, wenn er noch kardial vorgeschädigt ist. Also immer vor Kontrastmittelgabe, auch bei Medikamenten, die Jod enthalten, wie Amiodaron zum Beispiel, immer daran denken, dass es da Probleme geben kann. Und eine letzte Sache noch bei den Kindern, bei den Säuglingen, wenn man da ganz, ganz viel Jod gibt, auch dann kann es zu Problemen führen, weil dann macht die Schilddrüse gar nichts mehr, das ist der sogenannte Plummer-Effekt. Das heißt also, wenn eine Schilddrüse sehr, sehr viel Jod auf einmal sieht, dann produziert sie gar nichts mehr. Das hat man früher auch mal genutzt sozusagen, heute ist es eher so das Problem bei kleinen Kindern, wenn sie eben viel, viel Kontrastmittel bekommen, dass die Schilddrüse einfach nichts mehr macht und die dann in eine Hypotriose reinfallen. Nur, dass man das auch im Kopf hat, nicht nur die jodinduzierte Hypertriose, sondern eben halt auch die Hypotriose bei Säuglingen durch Kontrastmittel. Dankeschön.